Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relator-Chefredakteur Martin Rümmele. Seit Jahren diskutieren wir über Engpässe bei Arzneimitteln. Die Gründe sind vielfältig und reichen von Lieferketten über die Konzentration der Produktion in Asien bis zur Preissituation von Medikamenten. Dr. Wolfgang Andiel ist Präsident des österreichischen Generikaverbands und Manager beim Generika- und Biosimilar-Riesen Sandoz. Darüber möchten wir heute reden. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für ein Gespräch mit uns.
Vielen Dank für die Einladung. Zu Beginn einer Podcast-Folge sehen wir uns immer ein paar Fakten an. Seit 1994 sind Generika, also Nachahmer von Originalprodukten nach deren Patentablauf, fester Bestandteil der Arzneimittelversorgung in Österreich. Heute sind fast die Hälfte aller verschreibungspflichtiger Medikamente Generika, vor allem im Bereich von Massenindikationen und sogenannten Zivilisationskrankheiten. Generika sind mehr als 65% günstiger als Originalpräparate, was allerdings auch die Hersteller an die Grenzen bringt und zum Teil auch zu Engpässen führt. Besonders hoch ist die Versorgungsrolle unter anderem bei Lipidregulatoren, die zu 90% als Generika abgegeben werden, zum Beispiel bei Blutdrucksenkern mit 74%, auch bei Antidepressiva 65% und Magenschutzmedikamenten 61% liegt der Generikaanteil jeweils deutlich über der Hälfte.
Jede Woche verschwinden 4 bis 5 Generika aus der Kassenerstattung, warnten zuletzt ein Pharmaexperte und die Ärztekammer. Ist die Lage wirklich so dramatisch?
Wir erleben gerade, oder eigentlich in den letzten Jahren muss man eigentlich sagen, vielleicht nicht das Ende, aber den Ausgang der grundsätzlichen Idee, warum es Generika und dann später auch Biosimilars gibt, nämlich zur Schaffung eines Headroom for Innovation, das heißt das, was man mit Generika im Gesundheitswesen, in der Arzneimitteltherapie einsparen kann, soll Mittel freimachen für neue Therapien, die dann den Patienten auch breit zur Verfügung stehen sollen. Dieses Modell hat über viele Jahre sehr gut funktioniert. Heute sehen wir, dass es an eine Grenze gekommen ist. Generika haben heute ein Preisniveau erreicht, wo keine Reserve mehr da ist, um zusätzliche Preisabschläge verdauen zu können, beziehungsweise zusätzliche Auflagen, und wir kommen vielleicht noch im Verlauf des Podcasts dazu, auch zu finanzieren. Und wir meinen daher, zur Sicherstellung der Versorgung der Patienten, und Sie haben das ja auch eingangs gesagt, wie hoch der Versorgungsanteil der Generika inzwischen geworden ist. In Österreich vielleicht etwas geringer als in anderen europäischen Ländern. Das ist der Preisregulierung oder Preisregulation geschuldet. Aber nichtsdestoweniger machen patentfreie oder nicht mehr patentgeschützte Arzneimittel oder eigentlich beides einen Versorgungsanteil von über 90% aus. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie man diese Versorgung stabiler und nachhaltiger machen kann. Versorgungseinschränkungen, Vertriebseinschränkungen, Lieferengpässe haben Sie auch schon angesprochen. Die Ursache, ja, die Ursachen sind vielfältig, aber in Wahrheit führt es auf eine gemeinsame Ursache zurück, nämlich sinkende Preise bei steigenden Kosten und steigenden Auflagen. Die Unternehmen müssen reagieren. Das führt zu diesem Preisdruck auch gegenüber unseren Lieferanten. Und das führt zu der ebenso auch schon erwähnten Verengung der Lieferantensituation. Wir haben heute eine Situation, wo viele Medikamente nur mehr 3 bis 5 Hersteller haben. Also Medikamente, Wirkstoffe eigentlich. Ne? Und das bedingt dann eine Volatilität in den Lieferketten. Und es kann passieren, wenn ein großer Produzent ausfällt, dass wir durchaus auch auf globaler Ebene Versorgungsengpässe bekommen können. Vielleicht nur ein Satz dazu. Dem können wir nicht entgegensteuern durch symptombekämpfende Maßnahmen, sondern nur durch marktstrukturelle Maßnahmen, die dazu führen, dass wir weiterhin eine Vielfalt haben, gerade bei diesen häufig verwendeten Medikamenten, die auch den Wechsel auf andere Präparate möglich machen, weil sie vorhanden sind. Wir steuern derzeit eben auch in der österreichischen Situation auf eine immer enger werdende Anbieterlandschaft zu. Und wir haben zum Beispiel im Erstattungskodex bei etwa 50% der nicht mehr patentgeschützten Medikamente überhaupt nur einen Anbieter. Und das zeigt schon, dass wir hier auch in ein gewisses Risiko laufen können.
Dann reden wir gleich ein bisschen über die Preissituation. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger hat Ende Juni das Preisband 2025 veröffentlicht. Die gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme dient der Angleichung der Preise von wirkstoffgleichen Medikamenten. Generikahersteller sehen da einen empfindlichen wirtschaftlichen Einschnitt. Sie haben das schon ein bisschen angeschnitten. Die Kassen argumentieren, dass die Preise in Österreich eh höher sind als in anderen Ländern. Wie ist die Lage wirklich und was muss man sich auch unter diesem Preisband vorstellen?
Das Preisband ist entstanden als Kompromisslösung, ist jetzt schon 9 Jahre alt und ist zwischen der Pharmaindustrie und dem Dachverband als Maßnahme vereinbart worden und dann auch ins ASVG aufgenommen worden, um einerseits die Preise von wirkstoffgleichen Arzneimitteln nicht zu unterschiedlich werden zu lassen. Andererseits schützt dieses Preisband aber auch davor, dass Produkte aus Preisgründen, im Gesetz steht gesundheitsökonomische Gründe, aus dem Erstattungskodex gestrichen werden können mit einem Prozess, wenn sie sich nicht dem Billigstgebot unterwerfen. Das ist ein Verfahren, das der Dachverband anstoßen kann und je nach seiner Erwägung wirkstoffgleiche Produkte auf den jeweils niedrigsten Preis zwingen kann. Und das Preisband war der Kompromiss, dass eben diese Verfahren ausgesetzt werden, wenn sich Produkte in dieses Preisband setzen und das akzeptieren. Das ist im Grunde genommen kein schlechter Kompromiss gewesen damals. Heute haben wir damit einen alle 2 Jahre stattfindenden Preissenkungsmechanismus, der natürlich wirtschaftlichen Druck auf Produkte ausübt. Sie dürfen nicht vergessen, dass der Packungspreis ja sich nicht orientiert an den Kosten, die ein Produkt verursacht. Von der Produktion, Verpackung, Zulassung, Pharmakovigilanz, Transport, Lagerung etc. Der Palette ist es völlig egal, wie viel ein Medikament kostet, das auf ihr gelagert wird. Aber natürlich ist es ein Unterschied für den Hersteller, ob das ein Medikament ist, das 5 Euro kostet oder 500 Euro kostet. Was ich damit sagen will, ist, dass zusätzliche Auflagen einerseits und Preissenkungen andererseits natürlich auf die Restmarge gehen und ein Produkt eben unwirtschaftlich werden kann, wenn es sich selbst dann nicht mehr tragen kann. Ich kann auch nicht unter meine Gestehungskosten gehen im Verkaufspreis. Ein zweiter Faktor ist hier auch noch zu berücksichtigen. Dieses Preisband wurde immer nur für eine bestimmte Zeit vereinbart. Dann ist diese gesetzliche Regelung ausgelaufen und ist aber jetzt bereits 2-mal in die Verlängerung gegangen. Immer knapp vor dem Auslaufen. Das ist zwar einerseits jetzt eine gute Nachricht, weil das eine gewisse Stabilität gewährleistet, auch eine gewisse Planungsperiode gewährleistet, gewisse Planungssicherheit. Wobei man sagen muss, wenn alle 2 Jahre damit gedroht werden kann, dass die Preise auf das niedrigste Niveau gedrückt werden, das ist natürlich für den Planungshorizont eines pharmazeutischen Unternehmens viel zu kurz. Und das ist die zweite Ursache vielleicht auch, wenn wir über Lieferengpässe sprechen, nicht? Es ist nicht immer der Preis alleine. Es geht auch darum, dass man diese Planungsstabilität hat, weil die -65%, die Sie angesprochen haben, die also durch die Preisregulation den Preis von Vorpatentablauf zum dritten Generikum senkt, das ist ja etwas, was wir in unseren Geschäftsfällen, in unseren Business Cases ja berücksichtigt haben und berechnen. Und können wir ausrechnen und sagen, ja, das können wir verkraften, das geht sich aus. Wir brauchen dann auch noch Spielraum für weiteren Preiswettbewerb. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Natürlich kann jetzt zum Beispiel, da gibt es ja auch einen Rechtsspruch in einem Entscheid, der besagt, dass es durchaus nicht undenkbar ist, dass wirkstoffgleiche Produkte den gleichen Preis haben. Ja, no, das ist natürlich klar, das kann man natürlich annehmen. Aber nur dann, wenn wir jedweden Wettbewerb ausschließen. Ich brauche auch als Generika-Anbieter einen gewissen Spielraum, um auch in einen ökonomischen Wettbewerb zu gehen. Das verursacht auch einen Verordnungsanreiz, weil die Ärzte ja aufgrund der Richtlinie für die ökonomische Verschreibweise angehalten sind, bei gleichwertigen Therapien die günstigere zu wählen, nicht? Also diesen ökonomischen Spielraum brauchen wir und gleichzeitig brauchen wir die Planbarkeit. Und vielleicht hier eben dann noch den Satz dazu, wenn jetzt im Regierungsprogramm drinnen steht, dass man daran denkt, das Preisband und auch die anderen Preisbildungsregeln, die wir derzeit im ASVG haben, bis zum Ende der Legislaturperiode zu verlängern, das wäre 2029, dann ist das grundsätzlich eine gute Nachricht, wenn das umgesetzt wird. Auch wenn wir sagen, besser wäre, das überhaupt nicht mehr zu befristen. Aber wenn es bis zum Ende der Legislaturperiode verlängert wird, dann hätten wir zumindest jetzt einen gewissen zeitlichen Spielraum, wo wir über einige Reformideen auch diskutieren können und vielleicht schauen können, dass wir die Marktrahmenbedingungen strukturell so anpassen, dass wir alle diese Themen von Lieferengpässen bis Preisdruck in einer für beide Seiten vernünftigen Form lösen können. Ich habe einige Vorschläge da schon gemacht. Wir kommen vielleicht dann noch später dazu, darüber zu sprechen.
Herr Dr. Aniel, Sie arbeiten in einem Bereich, der traditionell, Sie haben das skizziert, sehr, sehr stark preisreguliert ist. Wir erleben gerade in Österreich eine heftige Diskussion über Preisregulierung in den unterschiedlichen Bereichen. Das geht von Energie über Mietpreise etc. Wenn Sie so ein bisschen den Fokus weiten würden, was sind die zentralen Learnings, die Sie mitnehmen würden aus diesen vielen Jahren der Preisregulierung im Generika-Bereich?
Also ich persönlich glaube, dass im Gesundheitsbereich und speziell auch im Arzneimittelbereich ein gewisses Maß an Regulation notwendig ist. Das ist einfach deshalb, dass wir sicherstellen, dass wir die Arzneimittel, die die Menschen brauchen, auch wirklich zur Verfügung haben einerseits und auch allen zur Verfügung stellen können. Dazu müssen wir mit den versicherten Beiträgen auch entsprechend haushalten. Und das ist die Aufgabe des Dachverbands und der Sozialversicherung, das zu tun. Und natürlich führen Marktmechanismen alleine zwar natürlich auch zu Wettbewerb, aber die Frage ist immer, wie entwickeln sich die Preise? Wie sind die Preise vor allem, solange ein Produkt auch Alleinstellung im Markt hat? Man braucht hier nur nach Amerika zu schauen und die Diskussion auch zu verfolgen, die wir jetzt haben. Also ein gewisses Maß an Regulation ist gut. Auf der anderen Seite benötigen wir aber auch, um eine gewisse Angebotsvielfalt speziell im nicht mehr patentgeschützten Bereich, im Generika-Bereich zu erhalten, eine Angebotsvielfalt. Das heißt, der Markt muss für die Marktteilnehmer ein gewisses Mindestmaß an Attraktivität haben. Dann werden diese Produkte auch angeboten werden, werden auch beantragt werden zur Aufnahme in den Erstattungskodex und stehen dann den Menschen als Arzneimittel auf Kassenkosten zur Verfügung. Also es geht um diese Balance zwischen regulativ auf der einen Seite und freier Markt auf der anderen Seite. Und die Frage ist, wohin schieben wir den Regler? Derzeit steht er sehr weit beim Regulativ. Wir haben eine Regelung, dann setzen wir eine zweite Regelung drauf, das Preisband wird verschärft. Dann haben wir jetzt noch andere Auflagen, die wir machen müssen, um Lieferfähigkeiten zu verbessern, die überhaupt nichts mit den Ursachen zu tun haben. Eine Regulation führt zur nächsten. Ja, und das führt nicht nur zu einer Überregulation, das führt auch zu einem Überbürokratismus, mit dem wir alle kämpfen und das nimmt uns auch die Flexibilität. Also mein Appell ist es, den Regler wieder ein bisschen mehr in Richtung Marktdynamik zu schieben und den Mut zu haben, zu sagen, wir wollen mehr Anbieter im Markt haben. Versorgungssicherheit ist uns auch etwas wert. Das wird budgetneutral, das ist so das Buzzword, das man immer hört. Alle Maßnahmen müssen budgetneutral sein. Das wird nicht ganz funktionieren, weil die Versorgung einfach nicht budgetneutral sein kann. Einfach aufgrund der Inflationsentwicklung und der demografischen Kurve. Das wird einfach nicht funktionieren. Aber es heißt ja nicht, dass diese Kosten dann explodieren müssen. Also mein Appell, schieben wir den Regler ein bisschen weg von der Regulation hin zu ein bisschen mehr Markt.
Zuletzt hat man seitens der österreichischen Diabetesgesellschaft ÖDG gehört, dass der Wirkstoff Metformin vor einem Aus stehen könnte. Das ist ein Produkt, das sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten, Diabetikerinnen und Diabetiker nehmen, beziehungsweise ja, ein Wirkstoff. Wie man hört, geht es hier nicht nur um den Preis, sondern es geht auch um die immer mehr diskutierte EU-Abwasserrichtlinie. Worum geht es da genau?
Ich fange einmal kurz beim Metformin selbst an. Ich glaube, vielen Zuhörern wird nicht bewusst sein, wie viel eine Monatspackung 60 Stück Metformin, 1000 Milligramm, an Herstellererlös einbringen. Es sind im Durchschnitt 1,80 Euro. Das heißt, eine Monatstherapie mit Metformin kostet oder erlöst der Hersteller 1,80 Euro. Wir haben dann natürlich noch die Spanien für die Kasse, das ist etwas teurer, aber eigentlich in Wahrheit nicht, weil das Produkt unter der sogenannten Kostenerstattungsgrenze ist, vulgo unter der Rezeptgebühr. Das heißt, mit der Rezeptgebühr ist das Medikament vollkommen, also auch abgedeckt. Auf diesem Preisniveau ist sogar noch der Privatpreis inklusive Steuer niedriger. Der Patient bezahlt hier gar nicht mehr die Rezeptgebühr, sondern den niedrigeren Privatpreis. Und in vielen Kombinationsprodukten, die Metformin enthalten, in der Diabetestherapie gibt es ja eine Reihe von metforminhaltigen Kombinationsprodukten, kostet das Metformin im Grunde genommen eigentlich gar nichts. Das sagt quasi sozusagen der Erstatter, das ist als Zugabe mit dabei. Das heißt, da hat man ein Produkt geschaffen, das einfach nichts mehr kostet. Und jetzt plötzlich aber zum Handkuss kommt, unter anderem auch mit der kommunalen Abwasserrichtlinie, der Reform der kommunalen Abwasserrichtlinie. Da wollten Sie von mir wissen, was sich denn dahinter verbirgt. Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass man erkannt hat, dass nach den drei Reinigungsstufen, die wir im Allgemeinen in der kommunalen Abwasserbehandlung haben, nach wie vor Mikroverunreinigungen zurückbleiben, die also in die aquatische Umwelt gelangen. Das möchte man natürlich nicht. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Schutz der aquatischen Umwelt wichtig ist für uns, für unsere Kinder und generell. Und daher muss man da etwas tun. Und jetzt hat man sich überlegt, wer sind denn die Verursacher? Und wir haben das Verursacherprinzip, das erweiterte Verursacherprinzip in einigen Bereichen bereits. Denken Sie an die Altstoffrecycling zum Beispiel, wo wir schon sehr lange ARA-Gebühren eben auch bezahlen als Verursacher unserer Altstoffe. Und das möchte man jetzt auch bei der Investition und in und im Betrieb von einer sogenannten vierten Reinigungsstufe. Und das Verursacherprinzip sagt vereinfacht, dass jene Medikamente, die nach Einnahme durch die Patienten Metabolisierung im Organismus und Ausscheiden in das Abwasser eingetragen werden und nach der dritten Reinigungsstufe nach wie vor in Mikromengen vorhanden sind, und zwar in Mengen, die nach der Definition, die man hier ansetzt, einen Schwellenwert überschreiten. Und diese Produkte sollen jetzt die Finanzierung dieser vierten Reinigungsstufe übernehmen. Und jetzt haben wir zum Beispiel Metformin als eines dieser Produkte, die hier nach den Daten, die jetzt also auch seitens der Folgenabschätzung des Impact Assessments der Europäischen Kommission auch Produkte auflisten, die hier Rückstände im Abwasser hinterlassen, ist Metformin eines davon. Und es gibt unterschiedliche Berechnungsansätze davon, also die Kostenstruktur, die sehr weit auseinandergeht zwischen dem, was die Europäische Kommission geschätzt hat und dem, was die europäische Abwasserwirtschaft schätzt. Da liegt der Faktor 10 dazwischen, da haben wir 1 Milliarde versus 11 Milliarden als Investitionskosten. Und für Metformin würde das Berechnungen zufolge bedeuten, dass wenn diese Kosten auf die Sozialversicherungsträger überwälzt werden, dass sich der Metforminpreis zumindest verneunfacht. Jetzt haben wir 1,80 Euro mal 9, naja, da sind wir jetzt da noch immer bei unter 20 Euro. Wir haben aber 400.000 Diabetiker allein in Österreich. Wir versuchen gerade die Dunkelziffer zu erhellen und mehr Typ-2-Diabetiker zu detektieren über die gesunden Untersuchungen. Das heißt, es wären nicht weniger, es wären tendenziell mehr. Das heißt, das ist schon etwas, was im Gesundheitssystem einen Impact haben wird. Es kommt natürlich sofort der Einwand, ich kann jetzt meine Preise nicht erhöhen. Das stimmt, nichts ohne weiteres. Nichts um den Faktor 9 wahrscheinlich. Das sind ja 900%. Es ist auch eine völlig verfehlte Lösung, es so zu machen, weil gesetztenfalls, ich bekomme von der Sozialversicherung, vom Dachverband eine Preiserhöhung bewilligt, um die Kosten für die kommunale Abwasserreinigung zumindest teilweise ersetzt zu bekommen, dann bezahlt die Sozialversicherung ja noch dazu die Handelsspannen. Das heißt, das verteuert das Produkt und verteuert damit auch letztendlich die Finanzierung dieser vierten Reinigungsstufe. Wenn die Sozialversicherung aber sagt, diese Preiserhöhung kann ich dir nicht geben, verdienst eh schon genug mit den 1,80 Euro, das musst du schon selber bezahlen, dann habe ich wieder zwei Möglichkeiten. Ich kann das Produkt aus dem Markt nehme, dann ist es aus der Versorgung weg. Schlecht. Wollen wir eigentlich nicht. Oder ich gebe es in den Privatmarkt, weil ich der Meinung bin, es ist ein notwendiges Produkt. Die Ärzte werden es verschreiben. Es ist eh so billig, es ist unter der Rezeptgebühr. Wenn ich die Preise erhöhe, bin ich zwar darüber Rezeptgebühr, aber das werden sich die Menschen schon leisten können. Aber dann zahlt der Patient noch mehr, weil der zahlt ja dann den höheren, die noch höhere Spanne auf den neuen Privatverkaufspreis. Also dieser Mechanismus der erweiterten Herstellerverantwortung zur Finanzierung einer solchen Maßnahme ist ein völlig verfehlter Ansatz. Da habe ich noch gar nicht darüber gesprochen, dass nicht nur die Kostenschätzung aus dem Impact Assessment der Kommission völlig unterschätzt ist, ist auch die Umweltbelastung vieler Substanzen völlig überschätzt. Die Kommission sagt, es sind 4 Substanzen, die zusammen 60% der Verunreinigungen verursachen. Es stellt sich heraus, dass hier sehr viele eigentlich Computerdaten verwendet worden sind. Man hat das nachgerechnet in der Zwischenzeit und auch in einer Laboranalyse nachgesehen und hat festgestellt, es ist maximal 1%. Also wir haben den Faktor 60, auch was die Umweltbelastung anbelangt. Also da bei dieser kommunalen Abwasserrichtlinie ist sehr, sehr viel an Fragen offen. Deswegen appellieren wir sehr dahingehend, diese erweiterte Herstellerverantwortung unmittelbar zu pausieren, bis eben ein neues Impact Assessment gemacht worden ist. Weil sonst ist zum Beispiel, und da schließt sich der Kreis, das Metformin unter Umständen tatsächlich weg. Weil es ist ja kein österreichisches Problem. Das haben ja alle 27 EU-Länder. Und in allen 27 EU-Ländern ist Metformin eine sehr, sehr günstige Substanz. Und dann haben wir halt europaweit plötzlich kein Metformin mehr. Da muss man auf andere Antidiabetiker umsteigen. Das wird dann allerdings richtig teuer.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt 3-mal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Jetzt haben Sie sind schon ein bisschen durchgeklungen und Sie haben es ein bisschen angeschnitten, auch in anderen Zusammenhängen dieses Thema Bevorratung von Arzneimitteln und Engpässe angeschnitten. Und wird ja auch schon seit Jahren darüber diskutiert. Ende April ist jetzt nach einer Übergangsfrist von 10 Monaten eine neue Verordnung zur Arzneimittelbevorratung in Kraft getreten. Ziel ist es, dass eben da Lagerbestände von kritischen Medikamenten erhöht werden. Die Industrie ist verpflichtet, eine bestimmte Zahl an Arzneimitteln in ausreichender Menge einzulagern. Kann man da schon eine Bilanz ziehen und wie ist diese Bilanz?
Also die Bevorratungsverordnung zielt darauf ab, dass bei bestimmten definierten Produkten ein Lager da ist, das verfügbar ist, wenn es zu Engpässen kommen soll. Gleichzeitig ist auch die Entnahme aus diesem Vorratslager sehr eng geregelt. Wir haben jetzt den Stichtag gehabt, wo die Firmen diese 4 Monate bevorraten müssen. Das war verbunden mit einer sogenannten Bedarfsmeldung an das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Diese Bedarfsmeldung wurde auf Plausibilität geprüft. Mittlerweile, glaube ich, sind wir im Wesentlichen mit allen Präparaten durch. Es sind 700 oder knapp 600, ich glaube 590 oder was Produkte sind von den Herstellern zu bevorraten im Inland. Die sind jetzt einmal auf Lager. Ich glaube, es sind noch einige Fragen offen, was die Bevorratungsverordnung anbelangt, vor allem was die Entnahme anbelangt bei kurzfristigen Lieferengpässen, weil auch das sehr eng definiert ist. Das kann unter Umständen dazu führen, dass wenn ein Produkt einen Engpass erwarten lässt, der aus einem Grund entstanden ist, der durch die Verordnung nicht als Ausnahme angesehen wird, dass ich entweder das Lager, das ich habe, gar nicht angreifen darf oder ich riskiere zum Beispiel eine Verwaltungsstrafe zu bekommen, wenn ich das tue. Also das ist zum Beispiel eine dieser Fragen. Wir werden sehen, wie das in der Praxis dann umgesetzt wird. Es wurde uns zugesichert, dass man hier mit Augenmaß vorgehen wird. Ich meine, am Ende des Tages ist es eine augenscheinliche Lösung eines kurzfristigen Problems. Langfristig hat es aber gewisse Nachteile, weil wir nicht die Einzigen sind, die sowas machen. nach meiner Kenntnis sind es jetzt etwa 13 EU-Mitgliedsländer, die solche Regelungen haben. Wir sind da noch halbwegs vernünftig ausgestiegen, weil wir eine der kleinsten Listen haben an Arzneimitteln. Und wir haben auch die Möglichkeit, eine Kostenerstattung zu beantragen. Auch das gibt es eigentlich sonst in keinem anderen EU-Land. Aber es gibt in den EU-Ländern Pönalen. Und die sind teilweise empfindlich. Frankreich hat gerade eine Millionenstrafe, also gerade letzten September eine Millionenstrafe ausgesprochen wegen Vergehens gegen die Lagerverpflichtung. Und natürlich führt das dazu, dass dann die Unternehmen in der Situation der Knappheit versuchen werden, Millionenstrafen zu verhindern. Und kleinere Länder, die keine so hohen Pönalen haben, müssen sich halt dann wieder hinten anstellen. Das heißt, wir haben dann wieder auch einen Wettlauf um die höchsten Pönalen, was natürlich auch völlig unsinnig ist bei Produkten, die aus wirtschaftlichen Gründen knapp sind und nicht, weil der Unternehmer sagt, ich produziere halt jetzt weniger, sondern die sind volatil, die haben weniger Hersteller, die haben schwierige Lieferketten. Also all das, was wir vorher schon gesprochen haben, die Ursache, die wirtschaftlichen Ursachen von Lieferengpässen. Und die wird jetzt auch verschärft durch das Androhen weiterer Pönalen. Also mittelfristig ist das sicher keine Lösung. Wenn man mittelfristig einen nachhaltigeren Arzneimittelmarkt haben will, im nicht mehr patentgeschützten Bereich, muss man, und ich darf mich da wiederholen, über marktstrukturelle Anpassungen und Reformen nachdenken, die es den Herstellern ermöglicht, mit diesen Produkten, so billig sie auch sein mögen, trotzdem wirtschaftlich in der Versorgung bleiben zu können.
Seit Jahren hört man immer wieder ein Schlagwort namens Out-Idem in der Frage der Arzneimitteldistribution. Letztlich ist das Wirkstoffverschreibung. Wie steht der Generikerverband dazu?
Es gibt schon einen Unterschied zwischen Out-Idem und Wirkstoffverschreibung, weil Out-Idem, das ist die Möglichkeit des Austauschs auf Ebene des Apothekers. Und die Wirkstoffverschreibung, wie der Name schon sagt, ist eben auf Ebene des Verordners, des Verschreibers, der kein Handelsprodukt mehr aufschreibt, sondern einen Wirkstoff. Und mit der Wirkstoffverschreibung ist die Idee verknüpft, zunächst einmal bei uns, dass man dem Apotheker diesen Austausch bei Nichtlieferbarkeit erleichtert. Ursprünglich kommt aber Wirkstoffverschreibung und Out-Idem aus der Ecke der Generikaförderung. Das ist auch in vielen europäischen Ländern gelungen, deswegen wird uns das auch immer vorgehalten, dass ja andere Länder das haben und das sei ja so gut für den Generikamarktanteil. Das mag für andere Länder richtig sein, für Österreich stimmt das definitiv nicht, weil eine Wirkstoffverschreibung und grundsätzlich mit Regelungen über die Abgabe von Arzneimitteln in der Apotheke verknüpft ist. Das heißt, dass der Apotheker analog zu den Richtlinien für die ökonomische Verschreibweise beim Arzt das jeweils günstigere Produkt, zu Ende gedacht, das günstigste Produkt abgeben wird müssen. Und das führt natürlich zu weiterem Preisdruck. Natürlich, weil wenn ich ein Produkt habe, das nicht abgegeben werden darf und ich daher keinen Umsatz mehr mache, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich nehme das Produkt aus der Versorgung oder ich senke den Preis. Und das ist bei der schon angesprochenen wirtschaftlichen Situation ein weiterer unnötiger Preisdruck, der niemandem was bringt. Weder erhöht es die Verfügbarkeit, es macht auch das Leben des Apothekers nicht leicht, weil heute ist das billiger, im Monat darauf ist das andere billiger. Also das hilft ihm nicht. Die Patienten sind verunsichert, das wissen wir, auch wenn es gegenteilige Meinungen gibt und man natürlich sagt, der mündige Patient kann schon damit umgehen. Wir wissen aus Befragungen, dass gerade Menschen mit vielen Medikamenten große Schwierigkeiten haben, egal ob das jetzt umgestellt wird oder ein Ersatzpräparat kommt, ihr Medikationsmanagement wieder für sie quasi wieder in die Routine zurückzuführen. Das heißt, natürlich kann man Medikamente umstellen und Generika mit anderen Generika und mit dem Originalpräparat austauschen. Das ist alles wissenschaftlich belegt und kein Problem. Aber eine häufige Umstellung der Patienten führt eben dazu, dass sie in ihrem Medikamentenmanagement Probleme bekommen. Wenn ich frage mich, wir hatten da einen Patienten in einer Befragung, der hat 20 Medikamente gehabt. Entschuldigung, das ist von vornherein schon völliger Unsinn. Also man muss sich ja fragen, wie das überhaupt passieren kann, dass jemand 20 Medikamente hat. Aber gut, ist vielleicht noch ein anderes Kapitel. Aber der war ganz klar in diesem Gespräch, für ihn ist es ein Horror, wenn er plötzlich ein andersfärbiges Präparat da in seinem Medikationsmanagement hat. Also das sind eine Reihe von Gründen. Wir glauben, es dient nicht der Generikaförderung, sondern es ist eher eine Generikavertreibung aufgrund des Preisdrucks. Und man muss auch sagen, Generikaförderung bei Gleichpreisigkeit mit dem Original muss etwas anders aussehen. Das kann ich also hier nicht über einen solchen Mechanismus machen, weil die Wirkstoffverschreibung dann Verschreibungsgewohnheiten der Ärzte auch gar nicht mehr ändern muss. Ich weiß, wie die Ärzte dazu stehen, weil auch ich die Pressekonferenz verfolgt habe. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, wenn der Arzt nicht mehr in der ökonomischen Verpflichtung ist, kann es auch eine Erleichterung für ihn sein. Dann muss halt der Apotheker die Ökonomie machen. Aber es ändert nichts daran, dass der Preisdruck auf Generika dadurch massiv zunehmen wird und wir keine Generika-Förderung haben, sondern eine Generika-Vertreibung erleben werden.
Rechnen Sie mit einer weiteren Verschärfung dieser Diskussion?
Ehrlich gestanden war ich überhaupt der Meinung, es ist im Augenblick vom Tisch. Das hat mich etwas überrascht, dass da jetzt im Sommer das Thema wieder von der Ärztekammer gebracht worden ist. Es gab dazu noch einen Initiativantrag einer ehemaligen Regierungspartei, jetzt Oppositionspartei. Der wurde, wie das ja häufig der Fall ist, vertagt. Und damit war eigentlich aus meiner Sicht dieses Thema für diese Legislaturperiode erledigt. Es wird sicher wieder auftauchen.
Auftauchen wahrscheinlich wie viele andere Themen auch noch. Wir sehen, es gibt jede Menge Baustellen in diesem Bereich, bei Generika und generell bei Arzneimitteln. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir da mal über die größten Brocken reden, die am Tisch liegen. Danke, Herr Dr. Andil, für das Gespräch.
Danke ebenfalls für das Gespräch und die Einladung.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.